Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du wirkst, was nur du wirken kannst. Dass du uns eine wirkliche Begegnung mit dir schenkst, dass du selber Worte des Lebens zu uns sprichst, uns berührst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Ja, ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Da sagt Jesus: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Felde hereinkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen: Richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sagt: Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist ein Text, der mir sehr zu denken gegeben hat. Ganz besonders der letzte Vers, weil ich finde ihn gar nicht so positiv. Da sagt Jesus: Ja, wenn ihr also mir gedient habt, alles getan habt, dann sagt, also wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Ich finde das nicht erbaulich, muss ich sagen. Und es hat mich wirklich zum Beten und Nachdenken gebracht. Denn diese Worte aus Jesu Munde, die finde ich sehr befremdlich. Die finde ich befremdlich vom Inhalt und die finde ich auch befremdlich von der Nuance, von der Tonlage. Besonders, wenn man sich andere Stellen anschaut. Jesus sagt an anderer Stelle: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Und Paulus wird gar nicht müde, wenn er von unserer Berufung spricht, den Wert und die überragende Bedeutung und das Großartige unserer Berufung deutlich zu machen. Oder aber im Hebräerbrief, da heißt es: Gott ist nicht ungerecht, dass er auch nur das kleinste eurer Liebeswerke vergäße. Oder aber, als Stephanus, Diener Gottes, gesteinigt wurde, er ging heim in den Himmel. Von Christus, da heißt es, er sitzt zur Rechten Gottes. Und als Stephanus nach Hause kommt, da lässt Jesus es sich nicht nehmen, aufzustehen. Er steht auf und empfängt seinen Diener. Das finde ich positiv. Und das ist eine völlig andere Tonlage als die hier im Evangelium, wo Jesus sagt: Ja, dann sagt, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wie ist das zu verstehen? Nun, die Zuhörer Jesu, die Jünger, die haben einen jüdischen, sprich deutlich religiösen Hintergrund. Es gibt wahrscheinlich kein Volk, das so religiös ist wie Israel. Also wer schon in Israel war, und das wartet ja wahrscheinlich alle schon mal, alle nicht, gut. Aber es ist wunderschön, tolle Atmosphäre, aber es ist auch religiös ohne Ende. Und es ist fast schon so religiös, dass es ein bisschen anstrengend ist. Also ich glaube, es gibt kein religiöseres Volk, als die Juden es sind. Und das war der Hintergrund. Also die Jünger Jesu, ausgesprochen religiös. Und die religiösen Gedanken, die sind ja tatsächlich: Was muss ich tun, um einem Gott zu gefallen? Und wenn ich was tue, was erhalte ich dafür? Das ist Religion. Das sind die Mechanismen des freien Marktes. Das sind die Mechanismen einer Leistungsgesellschaft und wir leben darin. Das ist für uns eigentlich normal. Aber Jesus ist eben nicht normal. Jesus sprengt den Rahmen menschlicher Systeme und zwar sowas von. Und das macht Jesus hier deutlich mit seiner Antwort. Da macht er deutlich: Egal was du tust, Jesus antwortet, er sagt, egal was du tust, was erhältst du dafür? Nichts. Nichts. Das ist beeindruckend. Warum? Weil Gott ungerecht wäre. Weil Gott knauserig wäre. Ist er nicht, nein, sondern weil das Reich Gottes völlig anders tickt als jede Religion, als jedes menschliche System. Das sind unsere Gedanken. Ich tue was, was kriege ich dafür? Das passt in unsere Welt, aber es passt nicht zur Revolution des Evangeliums. Mit Jesus, da ist etwas völlig Neues offenbar geworden. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Und Paulus schwärmt davon natürlich. Und er sagt, dieses Geheimnis, das ist seit Ewigkeit her verborgen gewesen. Und die ganze Kreatur, die hat darauf gewartet, dass das endlich offenbar würde. Und dann kommt Jesus und das ist eine Revolution. Und das ist das Ende jeglicher Religiosität. Wenn du aufrechnest, all dein Tun, wenn du mit dieser Haltung daherkommst, aufrechnest all dein Tun, dann lass dir sagen, du bleibst immer im Soll. Du bleibst immer in der Schuldigkeit. Du kannst schuften wie ein Irrer. Und das machen ja die religiösen Menschen. Wenn man in manche Religionen guckt, das ist ja grausig, gruselig. Welche Lasten. Wenn du dich heiligst, wenn du dich bemühst, wenn du dich mit den Ansprüchen Gottes vergleichst, du bleibst auch hier immer in der Schuldigkeit. Nie wird es genug. Und das macht Jesus hier deutlich. Das ist Jesu Antwort auf jede Religiosität. Immer schuldig, immer verpflichtet. Und hier gehört ein Ausrufezeichen hin. Das ist das Ende jeder menschlichen Bemühung und jeder Religion. Jesus ist Revolution. Jesus ist etwas, was noch nie da gewesen ist, wie sollte es auch. Und Jesus ist etwas, ist jemand, der absolut neu und unvorstellbar ist. Wir lesen in Johannes 3 von dieser Revolution. Da kommt Nikodemus, ein Oberster der Juden, ja religiös ohne Ende. Einer der Gebildeten, der Guten, der herausragenden Schriftgelehrten. Und da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, er weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Das ist Revolution. Du musst von Neuem geboren werden. Nun erkläre mir das mal bitte jemand menschlich. Kann ein Mensch wieder in den Schoß seiner Mutter zurückgehen? Wie ist das zu fassen? Das ist nicht zu fassen. Gott ist unglaublich. Gott hat uns wiedergeboren. Ihr seid eine neue Kreatur durch die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, die Vergebung unserer Sünden sind wir wiedergeboren. Paulus sagt, bis gestern wart ihr der und der und heute seid ihr eine neue Schöpfung. Das hat nichts mit Religion zu tun. Reich Gottes ist etwas völlig anderes. Reich Gottes ist Jesus. Das Paradies, das war der Mensch in Gemeinschaft mit Gott. Der Himmel, auf den wir zugehen, ist Gott alles in allem. Vollendete Gemeinschaft mit Gott. Was musste der Mensch im Paradies in Bezug auf Gott tun? 5-mal um irgendeinen Baum laufen, 1-mal pro Woche? Oder 7-mal den Rauch der Pfeife aus von sich geben in irgendeine beliebige Richtung? Was musste der Mensch tun? Nicht. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Was muss der Mensch im Himmel tun in Bezug auf Gott? Ja, ich glaube, das macht er aber freiwillig. Das, glaube ich, macht er freiwillig. Nicht. Wer ist Gott, dass er es nötig hätte, dass man ihm irgendwie hilft oder dass man ihn in irgendeiner Weise selbst bestätigt? Gott ist Gott. Gott ist Liebe, Gott möchte Gemeinschaft. Und das ist das, um was es schon immer ging. Gott alles in allem, das ist nicht religiös. Das ist auch nicht berechenbar, auch nicht abrechenbar. Das ist keine Leistungsgesellschaft. Und das ist kein frommes Regelwerk, sondern es ist eine Liebesbeziehung. Die hatte Gott zum Menschen und die möchte Gott zum Menschen. Und das ist alles. Darum geht es. Darum ging es schon immer. Darum sagt Jesus, ohne mich könnt ihr ja gar nichts tun. Er sieht die Bemühungen der Menschen. Und er war traurig. Ja, es jammerte ihn. Der Mensch in all seinen Bestrebungen. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Dann gibt es diese Geschichte mit Maria und Martha. Martha war die Fleißige, ja? Ja, und da heißt es, Martha, Martha, du sorgst um vieles. Aber die Maria, die ist wesentlich klüger als du. Die saß nämlich bei Jesus. Das ist cool. Sie saß bei Jesus. Paulus schreibt in Philipper 2,13, Gott ist es, der in euch wirkt, wollen und vollbringen. Das ist das Evangelium, Gemeinschaft mit Jesus. Und alles, was nicht aus Liebe geschieht, schreibt Paulus, taugt nichts. Der Psalmist sagt, dienet dem Herrn mit Freuden. Gerade diese beiden letzten Punkte machen das Ende der Religion deutlich. Denn das ist etwas, was man nicht einklagen kann. Du kannst nicht sagen, du lieb mich, wenn du mich nicht liebst, dann werde ich dir dieses und jenes tun. Wenn du mich aber liebst, dann werde ich dir was Nettes tun. Liebe kann man nicht einfordern. Aber Paulus sagt, ohne Liebe ist es nicht. Kannst du dir sparen. Diene dem Herrn mit Freuden. Ja, man kann gehorsam sein. Aber man kann einen freudigen Gehorsam nicht einklagen. Ja, Gott sagt uns, dienet mir. Und wir sagen, naja, ich will zwar eigentlich nicht, aber ich werde es trotzdem tun. Nein, Gott sagt aber, dienet mir mit Freuden. Und dann zaubern wir uns ein Lächeln aufs Gesicht. Dummerweise schaut Gott hinter das Lächeln, ja. Und es hilft also nicht. Nein, es ist etwas völlig Neues. Wir haben es nicht mit Religion zu tun. Und Gott ist treu. Israel ist das Volk Gottes und Gott kommt mit Israel zurecht. Und wohl dem, der Israel liebt. Aber das Evangelium ist keine Fortsetzung der jüdischen Religion. Und es ist auch keine Veredelung der jüdischen Religion. Sondern Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, das ist was völlig Neues. Und er sagt, neuer Wein gehört in neue Schläuche, weil es nämlich etwas völlig anderes ist. Das ist Revolution. Leben in Christus. Wie wollen wir dem Herrn mit Liebe und aus Liebe dienen? Wie wollen wir ihm mit Freuden dienen in Dingen, die wir gar nicht lieben? Da kann die Antwort nur Jesus sein. Und das ist das Evangelium. Und dafür hat Jesus 4 Evangelien gebraucht, um dem jüdischen religiösen Volk diese eine Botschaft deutlich zu machen. Die waren ja religiös ohne Ende. Und Jesus hat es anders gelehrt, er hat es anders gezeigt, er hat es anders gelebt. Und dafür hat er 4 Evangelien gebraucht, um deutlich zu machen, ihr mit eurer Religion. Und ich rege mich jetzt so auf, weil ich bin ja eigentlich einer von euch, also einer der Guten. Das war ein Spaß. So, ich bin zum ersten Mal in so einer Landeskirche. Und das ist ja hinreißend. Da vergeht der Hören und Sehen. Ist jemand aus der Landeskirche? Nein, ich hoffe nicht. So viel Religiosität ist mir ja im Leben noch nicht begegnet. Die glauben alle irgendwie und alle irgendwie doch nicht. Ja? Die hantieren in der Gegend rum und man weiß überhaupt nicht, das einzuschätzen. Es gibt natürlich auch viele, viele tolle Geschwister. Ja? Aber diese Religion, das ist ja Wahnsinn. Und so ging es Jesus in Israel. Der Mensch, was bin ich froh, dass ich erlöst bin, dass ich das Evangelium der Gnade Gottes erfahren durfte. Es gibt Leute, die lieben ja die Religion. Also ich bin kein religiöser Mensch. Und es mag Leute geben, die die Religion eben lieben, aber was bin ich froh, dass wir erlöst sind. Jesus kam in dieses religiöse System und er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da ist den Juden, da sind denen die Augen aus dem Kopf gefallen. Da ist überhaupt nichts leicht und da ist auch nichts sanft. Das ist eine Plackerei. Ich habe einen jüdisch geprägten Bekannten. Ja, der ruft mich an, sagt, ja, wie geht's so? Ja, geht so. Wir haben gerade so ein paar Feiertage, da dürfen wir irgendwie nur so trockenes, weiß ich nicht, irgendein trockenes Brot essen. Macht das auch nicht fruchtiger. Ne? Was für ein Wahnsinn. Ja, da stelle man sich vor, ich sitze da mit meinem Gänsebraten und der sagt, ja, ich muss gerade ein paar Tage trockenes Brot essen. Da preise ich doch den Herrn. Ich muss nicht gerade ein paar Tage trockenes Brot essen. Ich habe nicht gesagt, dass ich gerade eine Gans esse. Ja. Gesagt, ich bewundere deine Ernsthaftigkeit. Wahnsinn, was ist der Mensch, das sagt auch die Psychologie, was ist der Mensch religiös? Ja, dass er es einfach nicht lassen kann, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, jetzt mache ich mal. Wahnsinn. 1. Johannes 4,16, da heißt es, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In der Gemeinschaft mit dem Christus, da kommt die Liebe Gottes zum Tragen. Und das ist was Tolles. In der Gemeinschaft des Christus, da kommt die Liebe Gottes automatisch zum Tragen. Ja, wird zur zweiten Natur. Das ist doch was Gewaltiges. Das ist ein Geschenk. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Viele kommen nicht zum Glauben, weil ihnen das Evangelium zu einfach ist. Vergebung der Sünden. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das ist den Menschen zu einfach. Und wir sind ja, sagte ich ja schon, die Guten, wir haben das erkannt. Aber in anderer Hinsicht, was ist uns Christus denn noch? Christus ist uns gemacht zur Erlösung. Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Es ist so einfach und es widerstrebt unserer Natur so sehr. So einfach wie das Evangelium, so einfach ist auch das Leben mit Christus. Nun, was bleibt? Was ist zu tun? Haben wir was zu tun? Ja, wir haben etwas zu tun. Und zunächst haben wir zu tun, in Christus zu bleiben. Bleibet in mir, fordert uns Christus auf. Und das bedeutet, wir brauchen Auferbauung. Wir brauchen geistliche Auferbauung ohne Ende. Wir brauchen geistliche Auferbauung als natürliches Lebenselement. Das ist nämlich Bleiben in Christus. Deshalb sagt Paulus, betet ohne Unterlass. Ständig. Das ist unser Element. Singet dem Herrn in eurem Herzen. Das Wort Christi lasset reichlich unter euch wohnen. Das ist die Grundlage, die wir brauchen, immer und alle Zeit. Das bedeutet bleiben in Christus. Und da gilt die Anfrage. Leben wir so? Ist das unser Element? Paulus erklärt in Römer 5, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Jetzt könnte man, ihr kennt die Gedanken, ich kann nicht tun, was ich will. Und dann antwortet Paulus aber in Römer 6 und sagt, wie könntet ihr? Ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr lebt in einem neuen Element. Ihr habt neue Bedürfnisse. Es ist völlig anders als vorher. Wie könntet ihr in der Sünde leben? Wie könntet ihr in dieser Welt leben? Nur was ist die Alternative zum in der Welt leben? Die Alternative ist Leben im Wort, Leben in der Anbetung, Leben im Lobpreis, Leben in der ständigen Gemeinschaft. Und ihr Lieben, wenn man dann mitbekommt, dass Leute sagen, ja, ich gehe zum Gottesdienst, aber jetzt auch noch eine Bibelstunde, schaffe ich nicht. Was für ein Wahnsinn. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Er belastet uns nicht. Wir brauchen einfach Gemeinschaft mit ihm. Das ist alles. Kann es was Leichteres geben? Aber das ist unabdingbar. Leben im Reich Gottes, bleiben in ihm. Und das geht nur durch eine permanente Auferbauung, Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich habe eine Zeit gehabt, sogar als Pastor, da ging es mir geistlich nicht so gut. Ich habe das aber gar nicht mitbekommen. Jetzt in der Rückschau erschrecke ich mich. Ich habe zum Beispiel in dieser Zeit viel am Computer gemacht, viel Fernsehen geguckt. Wenn ich heute das Fernsehen anmache, es ist so gruselig. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, wirklich nicht ertragen. Da muss niemand kommen und sagen, ja, du darfst nicht so viel Fernsehen gucken. Ich kann es nicht ertragen. Ich wollte heute Morgen Nachrichten gucken, da kam Werbung. Ihr Lieben, da kriegt man eine Krise, eine Lebenskrise. Das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht mein Element. Unser Element ist die Gemeinschaft des Christus. Und die brauchen wir. Und das ist notwendig. Bleibet in mir. Wie sieht euer Leben aus? Welche Bücher lest ihr? Welche Musik hört ihr? Welchen Fernsehsender guckt ihr? Am besten keinen. Bleiben in mir ist was Tolles, weil dann kommt es zu einem Tun ohne Berechnung. Ohne Gefühl der Last und ohne Berechnung. Man tut aus der Gemeinschaft des Christus einfach das Richtige, das Schöne. Es wird zur zweiten Natur. Und das ist tatsächlich so toll, wie es sich anhört. Römer 12, da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also Hingabe im Vertrauen an Christus, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt, das ist nichts anderes, wie es auch in der Wiedergeburt passiert ist. Reicht Christus als Heiligung? Ja, ja. Du hast dich auch nicht selber wiedergeboren. Und genau so sagt Gott, und so werdet ihr. Ihr werdet verwandelt. Durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aus der Gemeinschaft Gottes heraus Gutes tun, automatisch, beinahe wie es eben kommt, wie es gerade dran ist, ohne groß nachzudenken. Da ist nichts mehr mit unnütze Knechte oder was wird mir dafür werden, sondern du lebst in der Gemeinschaft des Christus und du tust das Richtige. Mit anderen Worten, lieben aus der Liebe Gottes, denn er hat uns zuerst geliebt. In der Gemeinschaft Jesu, da eignen wir uns Mechanismen an, die automatisch greifen. Das Resultat. Das heißt in der Bergpredigt, selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungert. Selig sind die Friedfertigen und so weiter und so fort. Selig, da steht Makarios, mit göttlicher Freude freuen. Können sich die nach Gerechtigkeit hungert, die Friedfertigen. In der Gemeinschaft mit Christus bekommen wir diese Sehnsüchte. Wir wollen friedfertig sein. Wir wollen Frieden erleben. Wir wollen Gerechtigkeit. Und wenn dieses Wollen da ist, dann sagt Christus, freue dich mit göttlicher Freude. In der Gemeinschaft bekommen wir diese Sehnsüchte und diese Wesenszüge. Und hier wirkt Gott Wollen und Vollbringen. Was die Heiligung angeht, die Veränderung, da heißt es in 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihnen bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Es ist natürlich die Frage, von welcher Seite man das Pferd aufzäumt. Wer in ihm bleibt, also in der lebendigen Gemeinschaft mit ihm, der wandelt so, wie es Jesus möchte. Der soll das nicht tun, sondern der tut es so. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben, nicht ohne Frucht bleiben. Johannes 15,5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, in dieser lebendigen Gemeinschaft und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Weshalb bekommen wir nichts, wenn wir uns doch so sehr bemühen? Weil wir in Christus schon alles haben. Es ist nämlich schon vollendet. Und das finde ich eine wirklich gute Botschaft. Ihm allein die Ehre. Amen.